Begonnen hat er als 16-Jähriger. Mit seinen ersten selbstgeschriebenen Gags hat er sich beim Grazer Kleinkunstvogel beworben und direkt gewonnen. Der Preis, die Möglichkeit, ein abendfüllendes Programm aufzuführen. Das Problem nur, er hatte noch keins. Aber der Turbo war gezündet und so steht er 20 Jahre später mit seinem 10. Programm auf der Bühne. Haha, lustig, heute mit Clemens Maria Schreiner.
Lustig.
Alex und die Kabarettstars.
Hallo.
Ja, hallo, servus, danke für die Einladung.
Erste Frage gleich, weil es mich interessiert, Maria ist ein echter zweiter Name?
Ganz offiziell, also inklusive Geburtsurkunde und allem, genau.
Ja, also wenn man so heißt, dann muss man sich auch auf Bühne so nennen, oder?
Es hat sich dann irgendwie so ergeben, ja. Also ich habe gedacht, na, es hat irgendwie so ein bisschen Flow und deswegen, genau. Also es sagt jetzt niemand privat Clemens Maria, so als wäre der Erzbischof von Byzanz, aber auf der Bühne hat sie es dann durchgesetzt, genau.
Oder vielleicht so Maria, also wenn du was anstellst vielleicht.
Das schon, also das häufig gerade im familiären Umfeld.
Jetzt bist du Mitte 30 und man muss schon sagen, ein alter Hase im Business, oder?
Ja, also das ist halt der Vorteil, wenn man früher anfängt. Ich mache das jetzt nur 3-4 Jahre und dann habe ich meine Beitragsjahre beieinander und gehe gemütlich in Pension. ja, aber es stellt sich natürlich schon eine gewisse Routine ein mit der Zeit, das ist klar, ja.
Man, als Kabarettist geht man wahrscheinlich nie in Pension, oder? Solange man kann, wird man wahrscheinlich auf die Bühne gehen, oder? Und das Bedürfnis haben, auf die Bühne zu gehen.
Genau, also wir landen da ja, und da spreche ich glaube ich auch für ganz viele Kolleginnen und Kollegen, wir landen ja auf der Bühne, weil uns irgendwie Dinge unter den Nägeln brennen und wenn wir Sachen loswerden wollen. Dir brauche ich das nicht erzählen, aber das ist, glaube ich, was dann nicht Stichtag 65 aufhört und man dann plötzlich abtrat und sagt, ja passt, danke, jetzt ist mir das alles wurscht, hinter mir die Sintflut.
Josef Hader hat mir gesagt, er möchte, wenn es geht, aufrecht auf der Bühne stehen, aber es wäre auch okay, wenn sie ihn quasi reinführen würden, wenn er liegend quasi die Bühne betreten würde. Oder Monika Gruber, die hat ja auch schon mal Ciao gesagt, kommt jetzt wieder zurück auf die Bühne, weil sie sagt, hey, es geht einfach nicht ohne. Hat es bei dir eine Zeit gegeben, wo du gesagt hast, okay, jetzt mache ich mal Pause, jetzt brauche ich mal keine Bühne?
Also ich habe dazwischen ein Jahr mal ganz bewusst mir Auszeit genommen, weil es irgendwie vom Zeitpunkt so Lebensplan technisch gerade gut gepasst hat und war dann ein Jahr oder ein Dreivierteljahr in Neuseeland, also wirklich so quasi mal kompletter Tapetenwechsel und ganz weg. Aber auch diese Auszeit habe ich dann dafür genutzt, halt ein neues Programm zu schreiben. Also so schon Auszeit, aber immer schon mit dem Blick ums Eck wieder auf die Bühne.
Das ist auch dann quasi eine Recherchereise wahrscheinlich gewesen.
Ein bisschen, also vor allem, ich meine, das Wunderschöne oder eins von den wunderschönen Dingen an diesem Job ist ja, dass man quasi Leute schauen von der Steuer absetzen kann, weil einfach halt Menschen beobachten und so diese kleinen Details irgendwie, an denen man sonst vielleicht vorbeigeht, genauer betrachten, ja halt einfach Kern von meinem Schreibprozess ist. Und das kann man natürlich überall machen. Also wurscht ob in Klagenfurt oder in Wellington.
Hättest du damals gedacht, dass das ein lebensfüllender Inhalt wird, also dass das wirklich ein Job wird, der dich jahrelang begleitet, also etwas wird, das du wirklich dein Leben lang machen wirst oder könntest, wenn du Lust hättest?
Ich habe das, also es hat nie so wirklich diesen Moment gegeben, so quasi von okay, jetzt gilt's. Ja? Dadurch, dass ich so früh angefangen habe, ich habe eben dann die ersten zwei Programme gespielt, da habe ich noch auf meine Matura hingearbeitet und Schüler ist jetzt doch ein relativ solides zweites Standbein. Das heißt, da war irgendwie dann gar nie die Frage. Das hat sich einfach mit der Zeit total organisch ergeben, dass halt dann die Auftritte mit der Zeit mehr und mehr worden sind und das Interesse von den Leuten mehr worden ist und sie coole neue Projekte ergeben haben. Aber es war jetzt nie so der Punkt von, okay, ab morgen quasi bin ich jetzt ganz offiziell hauptberuflich Kabarettist. Und das hat sie so ein bisschen eingeschlichen. Ja.
Das heißt, du bist ja im Grunde auch auf der Bühne erwachsen geworden, oder? Also wahrscheinlich, wenn man jetzt deine Programme 1 bis 10 irgendwie hernimmt, da kann man wahrscheinlich dann auch so das Erwachsenwerden verfolgen, oder?
Na klar, also es ändern sich die Themen, es ändert sich der eigene Blickwinkel, es ändert sich hoffentlich auch die Kompetenz oder die dramaturgische Raffinesse vielleicht mit der Zeit. Aber das Coole, und das ist halt, finde ich, das, was auch unsere Szene besonders auszeichnet oder halt viele von den Kolleginnen und Kollegen, die ich sehr schätze, was sich nicht ändert, ist so die Essenz des Humors. Also Leute, die erfolgreich auf einer Kabarettbühne stehen, über langen Zeitraum, das, was die alle verbindet, ist, dass sie einfach mit dem auf die Bühne gehen, was sie interessiert und das so formulieren, wie es in ihnen drinnen richtig klingt. Das ist, glaube ich, so der gemeinsame Nenner und da kann ja dann noch alles drin sein, ja, von Musikkabarett über sehr zerebrale oder sprachlastige Sachen bis halt irgendwie so Alltagsbeobachtungen. Aber das, glaube ich, ist so das Verbindende. Ja. Und dann kann man es auch lang machen, weil dann kommt immer was nach.
Klar. Das heißt, da war es auch gar nicht die Frage des Stilsfindens. Also wie mache ich das? Welchen Stil habe ich? Also du gehst auf die Bühne und machst das, was du bist, was du kannst, oder?
Ja, natürlich. Aber das entwickelt sich natürlich schon auch weiter. Ja, also man kommt drauf, was sind Dinge oder was ist so der Kern von dem, was ich machen will. Und ich bemühe mich schon auch, dass ich mal so von Programm zu Programm also ein bisschen selber neue Herausforderungen suche und setze. Sei es jetzt, dass man einfach den Abend dramaturgisch anders aufbaut, dass es mehr theatral ist, weniger theatral, mehr stand-upig, weniger stand-upig. Also man kann ja da irgendwie von Programm zu Programm ein bisschen justieren und halt dann einfach so rausarbeiten, okay, was ist das, was mir am meisten Spaß macht, aber halt auch, was ist das, was mir jetzt im Moment gerade am meisten Spaß macht und in 2-3 Jahren beim neuen Programm kann es wieder was anderes sein.
Das ist ja auch das Schöne, oder? Dass man sich immer wieder neu erfinden kann und dass man ja irgendwie keine Grenzen gesetzt hat, weil was ist Kabarett? Das kann ja jeder auch irgendwie für sich selbst bestimmen, irgendwo, oder?
Absolut. Also Kabarett ist ja wirklich positiv gemeint, ganz, ganz grober Etikettenschwindel, weil wo überall Kabarett draufsteht und das sind eigentlich dann so unterschiedliche Dinge und so unterschiedliche Abende. Und ich finde aber gerade diese Vielfalt ist halt das, was es irgendwie ausmacht. Ja. Und da finden Leute, die sich dafür interessieren, als Publikum dann eh raus. Wer sind die Leute, die mir irgendwie taugen? Was ist der Stil, der mich abholt? Was ist der Humor, der bei mir ankommt? Und ja, also das, ich schätze das sehr, dass es eine wirklich sehr diverse Szene ist mit ganz unterschiedlichen Verständnissen dafür, was der Job eigentlich ist und ausmacht.
Jetzt hast du ja schon einige Preise gewonnen, unter anderem den österreichischen Kabarettpreis, also höher geht's ja in Österreich eigentlich gar nicht mehr. War das etwas, das du schon anvisiert hast oder was dir einfach so passiert ist zwischendurch?
Also ich glaube, alle, die in Interviews behaupten, dass man sich über Preise dann nicht freut, also ich wage das in Zweifel zu stellen. Natürlich ist es eine super schöne Anerkennung, ja, weil gerade beim österreichischen Kabarettpreis halt dann auch in dieser Jury Leute sitzen, die wirklich das Kabarett leben und atmen und sich unglaublich viel anschauen. Und wenn die dann zum Schluss kommen, ja, das finden wir auszeichnungswürdig, dann freut dann das schon sehr. Und ich muss sagen, was mich auch sehr gefreut, also es ist jetzt heuer dann das dritte Jahr, dass ich den österreichischen Kabarettpreis moderieren darf. Und das ist auch eine Aufgabe, die mir extrem viel Spaß macht, weil ich bin halt im Herzen selber auch ein Kabarett-Nerd und mir taugt einfach extrem viel von dem, was auf Kabarettbühnen passiert. Und quasi einen Abend lang da mal richtig am Putz zu hauen und zu sagen, hey, es heißt vielleicht Kleinkunst und das klingt irgendwie so ein bisschen fast verabschätzig, ja. Aber in Wahrheit, was gibt's Cooleres als mit ganz, ganz wenig Aufwand und mit ganz reduzierten Mitteln die Leute zu begeistern und große Emotionen zu transportieren.
Das ist ja auch so die Aufgabe, oder? So mit wirklich mit den eigenen Worten, mit den eigenen Ideen und Gedanken auch die Leute zu catchen.
So ist es, ja. Und das war eigentlich auch so einer der Hauptgründe, warum mich Kabarett initial interessiert hat, ja, weil man eben schon sehr früh viel Kabarett gesehen habe, einfach so mit den Eltern gemeinsam, und mich echt fasziniert hat, dass sich da Leute in vielen Fällen einfach allein auf der Bühne stehen, ohne großes Trara, ohne Bühnenbild und Lasershow. Und einfach damit, dass sie gut Geschichten erzählen und die Leute irgendwie mit Humor abholen, damit das Publikum fesseln. Und dann habe ich gedacht, das ist wirklich leibend, das würde ich mal gerne ausprobieren, ob ich das auch kann.
Wie schaut denn jetzt eigentlich so dein Alltag aus? Wahrscheinlich hast du sowas wie Alltag ja gar nicht, oder? Das heißt, es wird jede Woche anders sein bei dir.
Ziemlich, genau. Also es ist wirklich, wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Manche Tage sind dann voll mit netten Gesprächen und Medienterminen. Andere sind wirklich quasi ganz im stillen Kämmerchen sitzen, schreiben, neue Ideen ausprobieren. Manchmal ist auch Buchhaltung, es hilft nichts. Ja, also es ist jetzt bei Weitem alles, nicht alles glamourös. Genau, und jetzt gerade im Moment ist gerade eben sehr viel Vorbereitung für den Kabarettpreis. Da haben wir uns heuer recht ambitionierte Dinge vorgenommen für die Gala. Es ist sehr viel Vorbereitung jetzt für eine neue Staffel Fakt oder Fake, die wir im November aufzeichnen. Also ja, ich mag das auch gern, wenn irgendwie gerade unterschiedliche Sachen am Köcheln sind und man quasi so ein bisschen die Kreativität von einem Projekt zum anderen springen lassen kann.
Okay, also da ein bisschen weiter arbeiten, dann da wieder ein bisschen was rein investieren, das geht bei dir?
Das geht eigentlich ganz gut. Also es kommt dann natürlich schon irgendwann die Phase, wo man sagen muss, okay, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen und jetzt ist quasi wirklich der ganze Tag diesem Dings gewidmet oder jetzt machen wir mal, der Vormittag ist jetzt mal nur für den Opening Monolog beim Kabarettpreis reserviert. Aber grundsätzlich ist es in vielen Fällen schon ein sehr, sehr vielfältiges Arbeiten und halt auch Zusammenarbeiten mit den unterschiedlichsten Leuten. Das macht schon Spaß.
Alles klar. Fehlerfrei heißt ein neues Programm, mit dem du jetzt auch Kärnten-Premiere feierst am 31. Oktober. Bist du fehlerfrei?
Selbstverständlich. Selbstverständlich. das Gute ist, also ich stehe zu all meinen Fehlern. Aber ich mache halt keine. Ne? mir hat irgendwie beim Schreiben von dem Programm so der menschliche Umgang mit Fehlern fasziniert und interessiert. Einfach weil das halt was ist, wo man sehr schnell sehr viel über Menschen außerkriegt. Also jemanden dabei zu beobachten, wie er oder sie mit einem Fehler umgeht, sei es jetzt mit einem eigenen oder von jemandem anderen. Da war es eigentlich gleich, was geschlagen hat. Und das war so ein bisschen der Ausgangspunkt vom Programm. Und daneben geht es schon auch so ein bisschen um ein Thema, das mich auch schon wirklich ewig beschäftigt und anzipft, so dieser Selbstoptimierungszwang, der halt gerade über Social Media so extrem daher schwappt. Ebenso dieses perfekte Außenbild präsentieren zu müssen oder glauben präsentieren zu müssen, das geht mir schon sehr lang sehr am Zager. Mhm. Und das hat dann da sich schön zusammengefunden.
Was war denn jetzt im Nachhinein betrachtet eigentlich so der größte Fehler, den du jemals gemacht hast?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass ich auch deswegen bei diesem Programmthema gelandet bin, weil ich ganz, ganz wenig Talent habe für so Hetty-Wari-Überlegungen. Also ich bin ein sehr glashalb-voll-Typ und es gibt Sachen, die man irgendwie rückblickend anders gemacht hätte, aber es ist jetzt nicht so, wo ich das Gefühl hätte, das ist so die eine verpasste Abzweigung, der eine abgesagte Hollywood-Film, den ich vielleicht auch machen hätte sollen. Also ja, natürlich sind es Kleinigkeiten, wo man gerne die Zeit zurückdrehen würde. Aber ich muss schon ganz ehrlich sagen, also der Status quo ist so leiwand, dass ich mir jetzt wenig Gedanken darüber mache, wie ich in dieser furchtbaren Situation enden konnte.
Ist eine coole Einstellung so, also das meiste auch gar nicht so als Fehler wahrgenommen, sondern vielleicht so als Chance, so als, ja, ist halt so passiert oder vielleicht einfach wahrgenommen, oder? Also gar nicht gewertet, sondern vielleicht einfach gesagt, okay, das war alles so, wie es war.
Ja, also ich finde, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so überlege, was sind so die Top 5 Party-Anekdoten, die man irgendwie so in einer gemütlichen Runde ausgrabt, wenn es gerade passt. Also alle diese Geschichten haben sie zu dem Zeitpunkt und in dem Moment furchtbar angefühlt. Ja, aber das sind alles, also das was irgendwie der viel zitierte Satz, also Komödie ist Tragödie plus Zeit. Ja, also die wirklich guten Geschichten sind ganz selten die, wo alles glatt rennt und wo alles super funktioniert hat. Also das, wo man mit genügend Abstand danach über sich selber und die eigene Naivität oder das eigene Verhalten am meisten lachen kann, finde ich, ist schon das, wo es einfach katastrophal in die Hosen gegangen ist. Und das kann man vielleicht jetzt in dem Moment noch nicht so sehen, aber man kann vielleicht schon den ersten Gedanken dran verschwenden auch in dieser Situation, dass man sagt, naja, das wird einmal eine super Geschichte.
Was ist so eine super Geschichte? So eine richtig peinliche Geschichte, wo du dir denkst, ach, ja.
Also, ich habe über Fehler sehr, sehr viel gelernt, also gerade im Job. Ich habe am Anfang natürlich quasi in der Begeisterung von, hey, super, man wird gebucht, teilweise auch Auftrittsanfragen zugesagt, wo das Setting einfach wirklich nicht für Kabarett geeignet war. Also ich habe wahrscheinlich, also eine von diesen Top 5 Party-Anekdoten, gerade so im Kolleginnen- und Kollegenkreis, ergibt sich manchmal so die Situation, dass man redet über die schlimmsten Auftritte. Und ich habe beim absolut schlimmsten Auftritt habe ich sehr viel gelernt. Also nicht nur, wie lange sich 20 Minuten anfühlen können, sondern auch eben darum, wie geht man auf eine Situation ein? Ja, wie muss man halt dann irgendwie im Zweifel das eigene Programm komplett über Bord werfen, wenn man sieht, okay, da komme ich jetzt mit dem, was ich mir vorgenommen habe, einfach nicht lebend außer.
Und was fällt einem stattdessen ein, ist die Frage.
Richtig, genau. Und, ja. Und das ist aber das Schöne, wo man dann halt auch mit der Zeit einfach die Ruhe oder auch das Selbstvertrauen halt entwickelt, zu sagen, okay, natürlich könnte ich jetzt einfach meinen Stiefel wie geplant runterspülen und das ist für alle furchtbar. Oder ich traue mich halt, auf das dünne Eis was anderes auszuprobieren. Mhm. Und vielleicht wird es dann besser.
Wenn wir schon über Fehler reden, möchte ich es ein bisschen globaler betrachten. Was sind denn so deiner Meinung nach so die gröbsten Fehler der Menschheit aktuell? Wo sagst du, hakt es gerade am meisten? So in der Gesellschaft, unter den Menschen. Wo hapert es gerade? Mhm.
Also ich glaube, auf die Gefahr hin, dass es jetzt gleich sehr dystopisch und dark wird. Also am meisten hakt es, glaube ich, an zwei Dingen. Das eine ist, dass wir uns fokussieren auf die gänzlich falschen Problemstellungen, dass wir uns mit Sachen beschäftigen, wo wir das Gefühl haben, das ist jetzt wichtig und das ist der Kern der Sache und eigentlich gar nicht, aber um ganz was anderes. Und das Zweite ist, dass halt schon sehr erfolgreich weltweit die Projekte laufen, uns auseinander zu dividieren. Also sei es über dieses so ein bisschen Meinungsvereinsamung oder Verinselung, die halt auch auf Social Media extrem stark passiert, dass man irgendwann einmal nur mehr von der eigenen Bubble umgeben ist und so das Gefühl entwickelt, na, alle anderen sind eh Trotteln oder nicht ernst zu nehmen oder keine Gesprächspartner auf Augenhöhe. Also das ist sicher ganz brandgefährlich. Und es gibt schon viele Interessenslagen, die halt einfach denen daran gelegen ist, eben davon abzulenken, dass man sagen, hey, eigentlich wir haben ein massives Problem mit dem, wie wir mit unserem Planeten umgehen. Und wenn wir uns das nicht alle gemeinsam zu Herzen nehmen, dann ist innerhalb relativ kurzer Zeit, nämlich wirklich noch unsere Generation und allerspätestens die Generation unserer Kinder, der Ofen sowieso auf eine Art und Weise aus, wo dann alles andere jetzt ein bisschen wurscht ist. Ja? Aber das ist natürlich schwierig, ja, weil das sind dann immer gleich Diskussionen, wo man halt bei so unangenehmen Themen wie Veränderung und Überdenken des eigenen Lebensstils oder des eigenen Selbstverständnisses ist. Und davon lassen wir uns schon ganz gern ablenken durch Sachen, die halt irgendwie griffiger und einfach nach einfacheren Lösungen klingen.
Ist vielleicht auch so im Kabarett der Ansatz, oder? Dass man sagt, okay, man geht weniger auf das Trennende, auf das Spaltende, sondern macht sich über das lustig, was uns alle eint vielleicht. Dass man so diesen gemeinsamen Nenner findet und der irgendwie alle triggert, wo man sich dann vielleicht drüber lustig macht, was man übers Korn zieht und gar nicht so jetzt die einzelnen Gesellschaftsschichten oder so separiert, oder?
Nein, also gar nicht. Also ich finde, Humor ist ja schon was sehr Mächtiges, ja, und Humor kann super verbindend sein. Ein Abend, an dem man gemeinsam lacht und Spaß hat, ist was Wunderschönes, aber Humor kann auch extrem grauslich und extrem trennend sein, ja, eben genau, wie du sagst, wenn es dieses Moment entwickelt von das sind wir und wir sind super und wir lachen jetzt drüber, wie deppert die anderen alle sind. Mhm. Und da bietet natürlich das Kabarett die wunderschöne dramaturgische Möglichkeit, dass man sagen kann, wir sind eigentlich alle ein bisschen super, aber ich bin ziemlich deppert. Und ich finde halt, gerade dort, wo man sich selber aus den Problemen nicht ausnimmt und beleuchtet, wie absurd man halt selber oft im Leben agiert und zu seinen Entscheidungen kommt, das ist Humorpotenzial, darauf können wir uns alle einigen. Ja? Mhm. Weil da erkennen natürlich viele sich dann wieder und gerade so dieses Gefühl von, aha, in Wahrheit, wir kochen alle nur mit Wasser. Ja? Und es beschäftigen uns eigentlich in Wahrheit in vielen Fällen dieselben Dinge. Ja? Und wir haben vielleicht auch viel mehr ganz unmittelbar dieselben Ziele, als uns vielleicht auf den ersten Blick auffällt. Und da finde ich, kann Kabarett schon wirklich einfach jetzt nicht die Welt verändern, aber es kann so ein bisschen den Blick weiten und uns ein bisschen wegbringen von diesem ganz arg aufdividierten und trennenden.
Jetzt heißt dein Programm Fehlerfrei. Ich gehe davon aus, nachdem wir uns im Jahr 2025 befinden, und Fehler,
jetzt ist die Kamera wunderschönes unfair. Timing.
Ja. Fehler-Rub. Fehler hat ja immer auch was mit Menschen zu tun. Also Menschen machen Fehler. Und jetzt geht's in deinem Programm sicher auch irgendwie, kann mir nicht vorstellen, dass da die KI und ChatGPT und so weiter keine Rolle spielen.
Es spielt eine ziemlich große Rolle. Ich will da nicht zu viel spoilern. Also auch da ist natürlich, war für mich total interessant, so ein bisschen zu beobachten. Der Mensch hat ja schon immer ein großes Sicherheitsbedürfnis. Also es ist jetzt kein Zufall, dass halt auch autoritäre politische Strömungen gut funktionieren, weil wir finden es manchmal schon ganz leiwand, wenn uns einfach wer sagt, was wir tun und lassen sollen und wir uns nicht selber so viel Gedanken machen müssen. Und dieses Phänomen trifft ja auf den Chatbot ganz genauso zu. Mhm. Ob das jetzt im Endeffekt dann ein Huller ist, was mir der sagt, ist eigentlich zweitrangig, weil wir finden es schon einmal super, dass wir mit einer knackig formulierten Frage eine Antwort kriegen, die vor Selbstsicherheit nur so strotzt.
Klare Ansage,
ja. Lass nicht so viel spoilern. Was passiert, wenn man sich darauf vielleicht zu intuitiv verlässt? Das schauen wir uns an dem Abend an.
Okay, also das beäugst du auch kritisch?
Ja, also ich glaube, das hat ganz viel Komponenten, wenn man, wovon wir schon geredet haben, halt irgendwie die Klimakrise im Auge hat und sie dann vor Augen führt, dass quasi da Systeme hochgezogen werden in einer aufmartigen Geschwindigkeit, die mit unsicherem Nutzen für die Menschheit quasi den Energieverbrauch von einer mittleren Nation haben. Das ist mal das eine. Und das zweite ist, ich sehe halt auch das Potenzial, dass damit ganz viel von dem verloren geht, was so irgendwie ursprünglich das Coole war am Internet. Ja? Die Freiheit des Informationszugangs, die Vielfalt der Stimmen, die da Gehör finden, wenn das in absehbarer Zeit quasi nur mehr Bots sind, die untereinander gegenseitig irgendwelche Informationen, die einer von ihnen halluziniert hat, wieder ausspucken, ja, dann ist da schon auch relativ schnell der Ofen aus, fürchte.
Es wird auch immer schwerer, oder, Fakt und Fake zu unterscheiden. Ich meine, da bist du auch quasi vorne mit dabei, wenn es darum geht, die Wahrheit herauszufinden.
Also das ist jetzt sehr, sehr schön und groß formuliert. aber also wenn die Sendung was erreichen kann, nämlich dass man den Leuten einfach das grundlegende Mantra mitgibt, denk noch einmal drüber nach.
Mhm. Ja.
Glaub's nicht sofort, auch wenn es eine wahnsinnig vertrauenswürdige WhatsApp-Gruppe ist, aus der das gerade kommt, einmal noch kurz überlegen, wo kommt es her, wer profitiert warum kriege ich das jetzt gerade zu sehen? Das ist natürlich viel Arbeit im Alltag, ist eh klar. Aber ja, also wenn wir da ein bisschen in diese Richtung sensibilisieren können, finde ich, haben wir schon viel erreicht. Und wie im Kabarett, das halt auch noch gleichzeitig mit einem leibernden und lustigen Freitagabend kombinieren.
Stimmt. Spiel mal Runde Fakt oder Fake, oder?
Ja, sehr gerne.
Ich würde vorschlagen, du präsentierst mir drei Behauptungen über dich und dein Leben und ich muss rausfinden, welche zwei davon stimmen und welches Fake ist.
Okay. Behauptung, zwei davon stimmen und eins davon fake. Ich muss noch mal kurz, weil sonst also nicht, dass dann ja, ja. Nachher der Video-Referee einschreitet und sagt, da gibt's Unregelmäßigkeiten. Behauptung eins, ich habe mal in so einer ORF2 Herzschmerz-Komödie mitgespielt, war damals 17 und war so quasi, wir waren so die Junior Love Interest Storyline und meine Spielpartnerin war zwar gleich alt wie ich, aber drei Köpfe kleiner und deswegen haben wir nie eine Szene gemeinsam stehend. Behauptung 1. Mhm. Behauptung 2. Ich habe mal für einen Freund, der mich kurzfristig darum gebeten hat, einspringen müssen bei einem musikalischen Auftritt. Und zwar habe ich beim Silvesterstadl aus der Grazer Stadthalle im Hintergrund voll Playback einen Bass gespielt, obwohl ich nicht Bass spiele, was aber relativ wurscht war in dem Fall. Oder Behauptung 3, ich habe mal auf einer Fähre gemeinsam mit lebenden Hühnern den Äquator überquert, mitten in der Nacht. Und man sieht nichts, also es ist keine Linie. Ich habe genau geschaut.
Hui.
Fakt oder Fake?
Sind alles drei sehr spannende Geschichten, muss ich sagen. Geschichte Nummer 1, schätze ich mal, ist wahr.
Das ist richtig. Geschichte ja. Nummer 1 ist wahr. War sehr schön. Ich war jung und brauchte das Geld nicht unbedingt, aber es war schon in Ordnung. Ja.
Okay, so, ist es der Silvesterstadel oder sind es die Hühner am Äquator? Irgendwas in mir möchte, dass die Hühnergeschichte wahr ist.
Okay. Soll ich das so einloggen?
Ja, logge es ein.
Ja, großartig. Damit 3 out of 3, genau. Also der Silvesterstadel ist liebevoll erfunden.
Ja, wirklich. Und die Hühnergeschichte, wie? Also, ich habe jetzt, muss ich ehrlich sagen, nicht damit gerechnet, aber ich habe es mir gewünscht.
Ja, als das Wünschen noch geholfen hat.
Ja,
also es war auf einer Indonesien-Reise und genau, das ist dort eben relativ spannende Fährüberfahrt auf Sulawesi, wo man eben den Äquator überquert und du bist die ganze Nacht unterwegs rundherum. Teils Touristinnen und Touristen und teilweise halt auch Einheimische, die im Zweifelsfall halt auch dann Lebendvieh mittransportieren. war eine schöne Erfahrung.
Schöne Geschichte. Hm? Du, was wärst du eigentlich geworden, wenn es mit Kabarett, Schauspiel, Moderation und so weiter nicht geklappt hätte? Oder bist du zu dem Gedanken gar nicht gekommen?
Das ist eine voll spannende Frage. Also ich meine, ich habe schon eine Zeit lang auch damit geliebäugelt, in den Journalismus zu gehen. Also Print hätte mich immer interessiert. Habe dann auch Publizistik und Kommunikationswissenschaft studiert in Wien. Nicht fertig, aber immerhin. Das hätte mich schon interessiert. Mhm. Einfach weil es viel von demselben Handwerk, aber halt mit sehr anderen Mitteln. Ja, also es geht auch um das Transportieren einer Geschichte, aber ich bin schon sehr schnell draufgekommen, dass man halt in einer journalistischen Richtung wahrscheinlich dieses sehr potente Mittel des Humors mittelfristig doch abgegangen wäre.
Mhm. Ja. Aber du hättest immer irgendwas mit Kreativität, mit Schreiben, irgendwas mit Sprache, mit Stimme, irgendwas in die Richtung immer gemacht.
Ja, also entweder das oder was mit Holz. Also ich bin da recht begeisterter Schreiner. Heimwerker und ja. Eben, also es ist ja quasi in die Wiege gelegt. Wenn es das nicht gewesen wäre, dann wahrscheinlich irgendwie Möbelbau oder sowas.
Das wäre schon lustig gewesen. Also ich kenne einen Tischler, der Tischler heißt. So den Schreinermeister Schreiner, das wäre auch sehr lustig eigentlich.
Absolut, ja. Der Pumuckl hat sehr freut.
Ja. Genau. Ich würde sagen, weil die Zeit sehr vorangeschritten ist, abschließend, wenn dir ein einziges Mal die ganze Welt, sagen wir die ganze Menschheit zuhören würde, Primetime, Milliarden an den Bildschirmen, alle schauen auf dich, hängen dir an den Lippen, was würdest du sagen?
Das ist natürlich eine sehr verantwortungsvolle Situation und wahrscheinlich könnte ich nichts anderes sagen als: Liebe Menschheit, es ist mir ein persönliches Anliegen, Folgendes loszuwerden. 31. Oktober, mein neues Programm, fehlerfrei, endlich die Kärnten-Premiere. Ich freue mich schon sehr drauf. Und apropos, seid lieb zueinander und glaubt's nicht alles, was ihr seht.
Alles klar. Danke für dieses Gespräch. Clemens Maria Schreiner, 31. Oktober 2025 im Konzerthaus Klagenfurt. Und da freuen wir uns noch auf ganz, ganz viele andere Termine. In Österreich, in Kärnten, alles auf Antenne.at, auch für euch aufgelistet. Viel Spaß weiterhin auf der Bühne und danke für das Interview.
Ja, vielen Dank. Danke dir, Alex.